Erst gestalten wir unsere Werkzeuge, dann gestalten sie uns.
Wir beschäftigen uns mit dem allem Geschehenen vom letzten Jahr bis heute.
Und sprechen über künstliche Intelligenz, Probleme und Chancen, die dabei auf uns zukommen können. Viel Spaß mit der ersten Folge im neuen Jahr.
Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns.
Okay, ich spiele den vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß.
Und es ist die 68. Stunde. Es ist ein neues Jahr 2023. Wir waren lange weg. Wir werden gleich berichten, warum, und wieder einmal zu Kreuze kriechen, weil wir eine unangenehm lange Pause für einige Hörer gemacht haben. Aber dazu später mehr. Jetzt möchte ich erstmal den heute im schönen, frischen Grün gekleideten Dave an meiner Seite begrüßen. Hallöchen!
Frohes neues Jahr! Ja, unglaublich lange Zeit, die wieder ins Land gegangen ist. Wo fangen wir an? Wir sind im Dezember im Endeffekt. War eine unglaubliche Krankheitswelle, die auf uns zugerollt ist. Egal, ob Kollegen, wahrscheinlich viele Kollegen haben es wahrscheinlich auch selber mitbekommen. Es sind zum Teil 20, also wenn wir wirklich 20-30% des Kollegiums waren einfach erkrankt zu Hause. Jetzt mal nicht nur wegen Corona, auch wegen Corona, aber auch einfach Grippewelle. Und das war super anstrengend. Mich hat es selber dann auch in der Woche vor Weihnachten erwischt, einfach nur flach gelegen. Du warst, glaube ich, auch die Woche vorher krank, glaube ich, ne? Also, vogelwild. Ja. Und dann natürlich in Michi-Style dann, hier erster Ferientag und erstmal
ich war
mit der Rakete.
Ich muss zu meiner Verteidigung gestehen, ich war nicht sofort. Also schön am Heiligabend noch schön bei der Familie natürlich. Also das ist unantastbar. Auf die leckersten Bratwürstel mit Sauerkraut wird nicht verzichtet.
Jedes Jahr, oder?
Natürlich jedes Jahr. Es gibt auch gar keine Diskussion. Also ich habe schon gesagt, also egal über was man reden kann, über was man diskutieren kann, aber also die Mettwürstel, also Mette nicht mit Hackfleisch jetzt, sondern halt wegen der Christmette, die gibt's. Also schön die Bratwürstel mit Sauerkraut, da geht nichts drüber. Von daher.
Grüße gehen raus an die Mama.
Beste Köchin. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die schmecken aber auch an dem Tag nochmal besser. Es ist einfach so. Da isst man das mit. Ist genau, so. Deswegen, aber danach war ich natürlich wieder weg. Und ich war auch wieder, ich weiß es nicht, aber das mit diesem Internet im Ausland, es ist einfach so eine Glückssache, wenn man dann aufnehmen würde. Und wir waren dieses Mal, weil wir auch wieder im Trainingslager waren, schon knapp an der Grenze und voll bepackt und dann noch Mikrofon und alles. Deswegen gab es diese Pause. Und vor Weihnachten war es mir auch nicht möglich. Mich hat es auch mal gesundheitlich erwischt, überraschenderweise, weil ich habe jetzt einen Hausarzt. Ja.
Oh.
Ja. Weil.
Zu Hause.
Und der hat mich dann auch gefragt, wo meine ganzen Befunde sind und so weiter und wer mein Hausarzt bisher. Und ich musste sagen, ich habe keinen, weil ich war nie krank, aber diesmal hat es mich auch erwischt. Mit Fieber und vor allem, was denn das Podcast-Aufnehmen einfach unmöglich gemacht hat, mit Husten. Wahnsinnig viel Husten. Mhm. Und ich habe quasi immer, wenn ich gesprochen habe, diesen klassischen Voice-Crack und extrem viel Husten. Das wollte ich dann vor allem den Kopfhörer-Zuhörern nicht antun.
Ja, verstehe ich absolut. Und wo ging es bei dir hin? In den wohlverdienten Weihnachtsferien?
Diesmal ging es in den Süden nach Teneriffa, weil meine Frau da immer Trainingslager hat und angenehme 24 Grad, ganz leichte Brise. Und das ist einfach sehr, sehr erholend und entspannend. Jeden Tag schön Sport gemacht, mal wieder nach der Krankheit den Körper wieder ein bisschen in Shape gebracht. Genau, war cool.
Ja, da lässt sich schön auskuren, ne? Dann ist man wieder gesund und munter. Aber was vor Weihnachten, der Dezember wird bei uns an der Schule ja mittlerweile auch der rote Dezember genannt. Warum denn der rote Dezember, Michael? das müssen wir, können wir nicht vorenthalten, oder?
Also, wenn wir jetzt natürlich so tontechnisch fit wären, könnten wir jetzt so eine Sirene oder irgendwas einfügen. Oder so ein Alarmsignal.
Genau. Wie Stefan Raab damals auf dem Buzzer. Genau. Ne?
Bei uns an der Schule hat jemand gemeint, dass es witzig sei, den Feueralarm auszulösen. Und zwar nicht nur einmal oder zweimal, sondern mehrmals. Und das hat dann dazu geführt, dass vor allem in dem Hinblick, dass es ja bei uns mal wirklich auf der Schultoilette gebrannt hat, der erste Alarm sehr überraschend.
Und noch gar nicht so lang, ja, gar nicht so lang davor, ne? Das waren jetzt ja nur irgendwie 8 Wochen. Auf Segeln, genau. Ne, das
Oktober,
war dann im
erste
September, war, nee, genau. Oktober war es, genau.
Und deswegen gab es mehrere Fehlalarme und mutwillig ausgelöste Falschalarme. Und genau, das wurde dann zum einen nervig und auf der anderen Seite muss man das dann auch mal sagen, dass es auch einfach eine Straftat ist, bei dem ein ganzer Rattenschwanz dranhängt. Und ja, es waren schlussendlich nicht nur die Kollegen und Kolleginnen, sondern auch die Schülerschaft sehr genervt, weil es heißt ja immer, alle raus, auch wenn man vermutet, dass es ein Fehlalarm ist, oben warten, die Feuerwehr und Polizei muss das prüfen, ob da etwas ist. Da sind aber auch Schulaufgaben davon betroffen, da sind andere Vorstunden von Schulaufgaben betroffen. Also der oder diejenige hat da nicht wirklich ihr kleines Hirnkästchen gut eingeschaltet, sage ich mal so.
Ja, das hat man, der hat wirklich einiges an Frust ausgelöst. Jetzt in 9 Jahren noch nicht wieder geschehen. Ich finde, da gibt es auch, wir haben, glaube ich, auch relativ viele Schüler dann sensibilisiert, was denn alles auf sie zukommt. Die Kosten müssen erstattet werden, die natürlich schulrechtliche Konsequenzen hat, das ist natürlich auch kein Streich mehr. Man muss ja immer sagen, es ist wirklich auch jedes Mal die Polizei mit Einsatzfahrzeugen, Krankenwagen, Polizei angerückt. Die entstandenen Kosten müssen natürlich dann irgendwo getragen werden. Und wenn man rausbekommt, wer das ist, habe ich auch mal nachgeschaut. Im Bayerischen Feuerwehrgesetz steht auch im Artikel 28 drin, dass die Ersatz von Kosten geleistet werden muss, wenn man vorsätzlich oder fahrlässig so einen Fehlalarm auslöst. Und zum anderen natürlich auch, und das fand ich das, was immer noch ein bisschen schwerer wiegt, dass natürlich ein Feuerwehrfahrzeug immer nur an einer Stelle gleichzeitig sein kann. Und wenn daneben dann auf der A9 ein Unfall passiert und jemand muss vielleicht rausgeschnitten werden und die kommen 10 Minuten später, weil sie gerade bei uns vor der Tür stehen und helfen wollen und dann aber erst wieder auf die Autobahn müssen, dann kann das im schlimmsten Fall halt auch mal einfach wirklich wichtig fürs Leben sein. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Wie heißt lebensentscheidend heißt es nicht, oder?
Lebensbedrohlich?
Kriegsentscheidend? Nee. Lebensbedrohlich, ja, genau, danke schön. Wortfindungsstürme.
Ja, aber du bist noch ein bisschen im Ferienmodus vielleicht.
Genau, und das muss ich sagen, dass also spätestens da, als man das den Leuten erklärt hat, dass sie dann spätestens da dann eine Mitverantwortung tragen, wenn irgendjemand dann vielleicht auch eine schwere Verletzung ertragen muss, als er eigentlich hätte ertragen müssen, dass sie dafür die Verantwortung tragen. Und zuletzt habe ich mir wirklich gewünscht, dass sie ihn irgendwann erwischen. Und er dann Sozialstunden bei der Freiwilligen Feuerwehr so in Feucht machen darf. Das hätte ich mir
Also, das wäre wirklich schön.
Was glaubst du, wenn die Jungs jeden Tag arbeiten gehen und da dann schon 4-5 Mal rausgeklingelt worden sind von so einem Affen und der darf dann bei denen den Hof schrubben?
Ja. Das wäre nicht so schön. Also wirklich kein Kavaliersdelikt. Weißt du übrigens, woher Kavaliersdelikt kommt?
Nee. Nein. Kavalier. Ja, Kavalier würde ich jetzt einfach mal sagen. Kann man sich schon herleiten, oder? So ein Kavalier ist jetzt ja grundsätzlich einer, der in den Umgangsformen geschult ist, ne? Vor allem dem anderen Geschlecht gegenüber, würde ich sagen. Und dann würde man vielleicht ein Kavaliersdelikt, ein kleines Verbrechen oder sagen wir eine kleine Straftat bezeichnen, die zum Schutz des weiblichen Geschlechts vollzogen wurde. Nein, zum Beispiel.
Ich muss gerade so lachen. Weißt du, wie das gerade ist? Du versuchst bei einer Abfrage, so in irgendeinem Fach, du weißt, hast einfach keine Ahnung von der Antwort, aber versuchst den Lehrer Absolut. Mit deinem Halbwissen, das so um die, es ist so, es gibt eine richtige Antwort und du gräbst einfach so alles um die richtige Antwort. Sagst du so alles, was, okay, Kavalier mit Frauen, okay. Delikt, weiß ich auch, was ich gehört habe.
Delikt habe ich auch schon mal gehört.
Frauenschützen ist nie verkehrt. Das baue ich zusammen. Nehmen Sie doch das und dann einfach der Lehrer nickt das so ab, wie es ich jetzt auch gerade getan habe und denke mir einfach so, nee.
Nee,
es ist...
Aber danke, dass du mich weiter hast philosophieren lassen.
Ja, also es kommt, also aus dem Historischen ist es ein Vergehen von Adeligen, weil Kavallerie, Ritter, genau, und früher wurden, weil die ja höher gestellt waren, die Adeligen galten die Gesetze nicht so. Das heißt, wenn so jemand, also ein Kavallerie, ein Berittner oder ein Adeliger etwas begangen hat, dann war das vor dem Gesetz nicht so, sondern es war eine Kleinigkeit, wurde abgetan und es gab keine Strafe dafür. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas mache, dann ist es ein Kavaliersdelikt. Das heißt, okay, es betrifft mich da sozusagen nicht aus dem Gesetz heraus.
Also ich hätte mir eine 6 gegeben, muss ich sagen.
Du musst ja auch mal, man muss ja auch mal falsche Wege gehen, damit man merkt, wo der richtige Weg da ist. Und ich würde jetzt keine 6 geben, weil du hast es ja probiert und du hast ja gezeigt, du weißt, was ein Kavalier ist, du weißt, was Delikt ist. Von daher ein bisschen was ist ja da und deswegen.
Ja, und vor allem hast du es mir, war es ja eine freie Interpretation. Ich habe es ja vorher richtig, nicht mit dir im Unterricht besprochen.
Daher, nee, das war ja fast eine Transferaufgabe, die werden ja nie beantwortet.
So schön. Das heißt, sagen können, schön, dass du dich eingebracht hast.
Ja, oder wie ein Lehrer von mir damals gesagt hat, dann hat er immer gesagt, ach, klauen Sie uns doch nicht an Sauerstoff und seien Sie einfach leise. Das wäre natürlich da auch. Ich fand es übrigens an der Stelle, ich fand es eine mega witzige Sache, weil unser Schulleiter hat dann, ich darf mir bestimmt erzählen, hat dann als kleine Entschädigung oder auch als Dankeschön, dass die trotzdem immer angerückt sind, was sie ja machen müssen, hat er Löschzwerge, das ist hier in Franken ein Getränk vorbeigebracht und ich finde, das ist schon wieder cool, wenn man dann, auch wenn man denkt, wahrscheinlich das sind 0,3er Flaschen, wahrscheinlich sind die Feuerwehrleute werden über 0,5er Flaschen erfreuter gewesen, aber das fand ich einfach eine coole Geste für der Feuerwehr, für diesen Einsatz, der nicht groß war, einen Löschzwerg zu bringen, da ist mir natürlich wieder mein metaphorisches Herz aufgegangen.
Das ist eine schöne Aktion. Kann ja auch nichts dafür, ne? Der Chef, den hat es wahrscheinlich am meisten genervt von allen. Aber außer der Feuerwehr und der Polizei, die hat es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr genervt.
Übrigens,
aber,
ich muss jetzt an der Stelle schon mal was sagen. Ich beobachte hier gerade meine Tonspur. Es könnte wirklich sein, dass ich leiser bin. Ich wollte es jetzt einfach mal sagen. Nicht, dass sich da irgendjemand wundert. Aber ich habe es gesagt.
Sehr schön. Schön, dass du dich eingebracht hast, Michael. Genau. Ja, und damit, mit den Eindrücken, sind wir dann aus dem alten Jahr in das neue Jahr rübergerutscht. Jetzt, Schule hat wieder angefangen, muss sagen, bin überrascht, und Krankheitsstände sind sehr weit nach unten gegangen, finde ich, also vor der Weihnachtspause waren ja wirklich viele Schüler krank, also wirklich viele Schüler krank, teilweise 7, 8, 9 Schüler in einer Klasse, in einer 25er, 26er Klasse. Jetzt hatte ich wirklich die Klassen in voller Bandbreite, war schon überrascht, weil wie viele Leute sind denn jetzt plötzlich da? Muss man sich auch erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Aber es scheint jetzt wieder gut zu laufen. Krankheitsstand im Kollegium hat sich auch wieder einigermaßen eingefangen. Genau. Was steht jetzt vor der Tür?
Januar ist auch immer so ein heißer Monat. Also für alle Schülerinnen und Schüler, die zuhören, Vorsicht, jetzt geht's wieder los mit Exennoten. Das Zwischenzeugnis beziehungsweise das Halbjahr endet am 14. Februar, glaube ich, ist Notenschluss. 13. Februar ist Notenschluss, der erste. Von daher müssen Noten gemacht werden. Es steht bei uns an der Realschule die Projektpräsentation im Januar an. Wir haben mal wieder Orientierungstage, die auch noch anstehen. Das heißt, unsere sechsten Klassen dürfen ein paar Tage sich orientieren. Aber jetzt nicht im Sinne von Orientierungstagen, sondern auch mit der Fachschaft Religion mal wegfahren. Finde ich eine ganz wichtige Sache, die Zeit dazu nutzen, um mal außerhalb der Schule über Werte, Glauben in jeglicher Form zu sprechen. Und ansonsten waren wir auch schon fleißig. Wir hatten gestern schon unseren ersten pädagogischen Halbtag mit Inhalten über Lehrergesundheit, mit dem Konzept Agil. Unsere Jassler haben was vorgestellt zum Thema Kindswohlgefährdung, was auch ganz interessant war. Genau, das haben wir schon geleistet und ansonsten mal wieder Fahrt aufnehmen, würde ich sagen.
Absolut. Du hast auch schon einen wichtigen Punkt gesagt. Die Projektarbeiten stehen an, die werden ja auch von Schule zu Schule unterschiedlich gehandhabt. Das heißt, bei uns läuft die so ab, dass die Schüler sich ein Projekt aussuchen. Jeder Fachlehrer in den 9. Jahrgangsstufen darf ein beziehungsweise 2 oder maximal 3 Themen stellen und dann finden sich Schulgruppen zusammen, die dann bei diesem Lehrer ihre Projektarbeit absolvieren dürfen. Die Projektpräsentation erfolgt dann vor der eigenen Klasse, glaube ich, dieses Mal. Du bist ja Fachmann, Michina, du bist ja in der Arbeitsgruppe mit drinnen und es wird digital oder auch ausgedruckt bei der Fachlehrkraft als Exposé, also ja, als Broschüre abgegeben. Ne?
Also bei der.
Ah, okay. Aber bei mir nicht. Es ist ja nicht zwingend. Ne? Also bei mir, ich habe denen gesagt, mir reicht das PDF. Da, oder habe ich da jetzt schon
gegen irgendwas verstoßen? Ja, ich glaube, du hast gegen was verstoßen, weil das ist durchaus noch eine Kompetenz, aber das bin ich gewohnt. Und ich hoffe einfach nur, dass es nicht am Drucker im Lehrerzimmer ausdrucken, am Netzwerkdrucker, weil sonst müssten wir da gleich ein paar Punkte abziehen. aber wir haben,
kurz
off topic, wir haben doch einen Druckerbeauftragten, oder? Wer ist das nochmal bei uns?
Ja.
Der Rille-Ralle, okay.
Rille-Ralle.
Da muss ich mich an den wenden, aber jetzt nur so, weil der Netzwerkdrucker, dann okay.
Genau.
Das nur so.
Genau. Und dabei ist zu der Projektpräsentation, es gibt dann jeweils eine Note in dem Fach und die ist 1,5-fach gewertet. Genau,
1,5-fach gewertet und dann gibt es auch noch eine Note jeweils im Fach Deutsch. Da geht es um den sprachlichen Ausdruck, Rhetorik und Proxemik, das heißt, wie spreche ich, wie verhalte ich mich im Raum, vor der Klasse, vor der Gruppe, Füllwörter, Artikulation, Lautstärke, der Einsatz von Pausen zum Beispiel, sowas, was kann ich mit meiner Stimme machen, das wird alles da ein wenig bewertet. Finde ich eine ganz wichtige Aufgabe. Ich glaube, wir haben hier im Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, aber es ist eine Kompetenz, die immer mehr kommt, dass man dementsprechend vor einer Gruppe was vorstellen muss. Auch wenn ich jetzt über Teams was vorstelle, was vielleicht auch immer mehr kommt mit Videochat, muss ich in der Lage sein, meine Zuhörer irgendwie zu fesseln, an mich zu binden, meine Informationen rüberzubringen. Und deswegen etwas, das für mich ganz, ganz wichtig ist.
Absolut. Ich finde auch eine der besten, der besseren Innovationen, Projektarbeiten. Lustigerweise hatte ich zum Beispiel in Schwabmünchen bei uns an meiner letzten Realschule, wo ich war, da hatten die Projektarbeiten an konkrete Probleme in der Schule gekoppelt. Das fand ich auch eine sehr interessante Geschichte. Die haben zum Beispiel beim Konrektor, haben die zum Beispiel dann in Physik ein Schild gebaut, beziehungsweise ein Schild vor die Tür gebaut, also eine Leuchte, wo er innen drinnen auf besetzt oder auf freischalten konnte. Das heißt, die haben dann halt ein Kabel verlegt und so weiter und das ist dann alles elektrischer Strom und draußen ging halt eine Birne entweder unter, kannst eintreten oder belegt. Und so, das war halt eins der Projekte. Manche haben das Sommerfest zum Beispiel in kleinen Gruppen als Projektarbeit organisiert, Turniere und so. Also die haben sich wirklich, sag mal, Missstände an der Schule herausgesucht und haben es dann in Form einer Projektarbeit probiert diese Probleme zu lösen. Super angekommen bei den Schülern definitiv. Und bei den Lehrern auch,
muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch, sobald man etwas in der Schule, auch für die Schule oder etwas im Umfeld der Schule macht, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass meistens die besten Ergebnisse rauskommen, weil die Schüler das nicht nur für den Lehrer oder für die Note machen, sondern weil es auch irgendetwas ist, das sie betrifft, das sie mitnehmen können, das vielleicht ihren Alltag verbessert und deswegen da von mir volle 10 von 10 finde ich ganz wichtig, diese Projektarbeit und diese Projektpräsentation dann auch.
Auf jeden Fall. Ich habe nur ein Problem damit. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Sagt dir der OpenAI-Chatbot was?
Ist aber zurzeit überlastet.
Ja?
Ich habe mit einem Kollegen heute erst drüber gesprochen, dass das ein Programm sein könnte oder diese künstliche Intelligenz etwas, das den Lehrer vor und vielleicht auch Hochschulen vor große Probleme stellen könnte, müsste man beobachten. Mhm. Ich habe versucht, mich damit mal zu beschäftigen, aber es ist einfach überlastet. Also das System frisst sich gerade selber auf, weil so viel Leute davon gehört haben, so viele Leute mitmachen wollen. Aber du kannst uns mal ganz kurz, weil ich glaube, das haben nicht alle ZuhörerInnen auf dem Schirm, um was es denn da geht. Mhm.
Also OpenAI ist im Endeffekt eine künstliche Intelligenz, die ihr Wissen aus dem Netz zieht, ganz grob gesagt, und verbindet, also rezitiert nicht Wikipedia-Artikel, sondern verbindet Informationen. Und das ist das, was es sehr krass macht und für uns Lehrer auch wirklich vor eine Herausforderung stellt. Ich finde es unglaublich faszinierend. Ich habe mir das selber einen Link aufs Handy gelegt und suche gerade noch die Grenzen von diesem Bot. Die riesen Vorteile ist, dass er, also du musst das mal ausprobieren. Wenn du schreibst, schreib mir eine Reizwortgeschichte mit den Begriffen Affe, Hut, Dinosaurier, dann schreibt er dir ungefähr einen dreiseitigen, je nachdem, wie viel du haben möchtest, sehr sinnvollen und auch humoristischen, pointierten Text mit diesem,
okay,
baut diese Reizworte
dann schon
ein.
Auffällig. Wenn du sagst, also sobald es humoristisch, Krimi, pointiert und klug ist, dann wissen wir, dass es nicht.
Absolut. Andererseits auch die Themenbereiche, die ich jetzt in der Projektarbeit rausgegeben habe. Ich habe ihm gesagt, er soll mir eine Gliederung schreiben. Er hat mir eine Gliederung geschrieben und die hätte ich so 1:1 akzeptiert. Ja. Das ist eine 1. Ich habe diese gleiche Quelle genommen und habe sie durch Plagiatsfinder gejagt.
Ja,
und es sind null Treffer.
Also ich habe mich auch schon damit beschäftigt und ich habe auch schon Artikel dazu gelesen, wo ich, muss ich aber gestehen, ich habe dann da nicht die Quellen alle verifizieren können, aber es waren durchaus auch glaubwürdige Seiten, dass schon Bachelorarbeiten mit diesem Programm geschrieben worden sind und die mit einer sehr guten Note bewertet worden sind, ohne dass der oder die Studentin aber auch nur einen Finger dafür krumm gemacht hat, außer die entsprechenden genauen Angaben für diese künstliche Intelligenz einzugeben, mit dem Umfang und das dann zusammenzupacken.
Ja.
Und da muss ich schon sagen, wenn das alles so richtig ist, dass man dieser Maschine alles vorgeben kann mit, ich brauche so und so viele Seiten in der und der Sprache zu dem und dem Thema, wenn das so kommt, boah, dann hui, schwierig.
Also absolut, allein wenn ich die also dieses strukturierte Arbeiten, so eine Gliederung auszuarbeiten, da tust du dir auch gleich mit Unterpunkten und mit Zusammenfassung und mit Einführung und mit Hinweisen, worum es in der Einführung gehen sollte und so weiter, zusammenbauen. Und danach gibst du eigentlich nur die Fragen aus dieser Gliederung ein und dann schmeißt du dir da eigentlich deine Projektarbeit 1:1 raus. Ich bin längere Zeit vor der Frage gestanden, also als das rausgekommen ist, irgendwann im, ich habe es mir gleich am Anfang, Ende November rausgekommen, ist der gelauncht worden. Mich hat das halt als ITler einfach super interessiert. Ich habe dann kurz mit mir gerungen, ob ich das meinen Schülern zeige, aber habe mich dann dafür entschieden, weil es ist halt so, nur weil ich es geheim halten will, es macht sowieso die Runde. Ja? Und wenn sie was lernen, dann sollen sie es wenigstens im IT-Unterricht lernen, was sie noch wirklich brauchen können. Aber es stellt natürlich uns als Lehrer vor eine unglaubliche Herausforderung, weil eine sinnvolle Gliederung zu machen, benötigt ja mindestens eine fundierte Beschäftigung mit dem Thema. Und dann kann ich die wichtigsten Punkte für mich rausziehen und dann kann ich anfangen, mich anhand dieser Gliederung vorzuarbeiten und dann ein wirklich eigenes Schriftstück zu bauen. Ich habe das bis jetzt ganz gut, glaube ich, hinbekommen, Plagiate rauszufinden. Mit einfachen Plagiatsfindern ziehst du immer mal wieder einen Satz raus, digital, und jagst ihn durch solchen Plagiatsfindern. Und dann siehst du schon, okay, ist wieder Wikipedia, halt Seite 2 oder whatever. Ja, und dann ist das okay. Das habe ich jetzt, es ist unglaublich schwierig, die Eigenleistung noch zu bewerten, wenn man sich sowas schreiben lässt. Und da denke ich jetzt auch schlängend drüber nach. Würde mich interessieren, ob vielleicht einer von den Zuhörern oder du vielleicht eine Idee hat, wie man damit jetzt umgehen kann. Ich kann ihnen beibringen, wie man Fragen stellt. Weißt du, nur um die Grenzen mal, ich habe die Grenzen noch nicht so wirklich gefunden. Also doch, eine Grenze war, ich hab mir gefragt, was er von der Lehreranstalt hält. Er kennt die Lehreranstalt nicht. Er hat uns zwar erklärt, dass es eine Anstalt sein könnte, wo halt Lehrer gebildet werden oder bilden, bla bla bla.
Aber ich glaube, das...
Aber ansonsten, den Podcast kennt er nicht.
Das liegt wirklich daran, und das zeigt ja auch gleich die Grenzen. Ich glaube, die eine Grenze ist dieses Emotionale und Gefühlsmäßige, was haben wir diese Maschinen, wobei auch da habe ich schon gehört, dass emotionale oder gefühlsbetonte Texte gibt es ja auch genügend im Internet, es gibt auch genügend Beschreibungen von Gefühlen und die große Macht dieser künstlichen Intelligenz ist auf alles zeitnah, weil das sollte man vielleicht auch sagen, man muss da jetzt nicht eine oder zwei Wochen warten auf die Lösung. Auch auf Aufsätze und Arbeiten, sondern das passiert ja rasend schnell und auch grammatikalisch korrekt zusammenhängend. Also man merkt nicht, dass das aus verschiedenen Quellen zusammengebaut worden ist.
Absolut nicht.
Und ich denke wirklich, dass die größte Hürde ist einfach, wenn du ein Thema wählst, zu dem es einfach im Internet nicht viel gibt. Wenn halt diese künstliche Intelligenz, die ihre Informationen aus dem Netz zieht, wenn es halt im Netz so wie jetzt über den Podcast Lehreranstalt einfach noch zu wenig gibt oder über eine Person, das ist der limitierende Faktor. Ansonsten habe ich die Befürchtung, und ich habe auch schon mit Kollegen oder auch mit Spielern bei mir aus der Mannschaft darüber diskutiert, dass das etwas so Faszinierendes auch sein kann, mir schon ein bisschen Angst macht, weil ich irgendwann sage, freie Schreibaufträge wären völlig obsolet. Und der nächste große Punkt ist, wenn man das mal weiterspinnt, einfachste Jobs, die genau auf sowas abzielen, dass sie einfache Texte schreiben, weil dieses Programm kann auch kleine, einfache, banale juristische Texte schreiben oder kann auch dementsprechend in irgendeiner Form, sei es kurze Abhandlungen schreiben. Viele Jobs sehe ich dadurch schon bedroht, wenn irgendjemand sagt, bevor ich jetzt da einen sogenannten Sachmitarbeiter habe, der sich um diesen Themenbereich kümmert, wenn ich da eine Maschine habe, die das in wenigen Sekunden auch macht, fehlerfrei, da muss ich...
Und tausende an Leute gleichzeitig sagen, bearbeiten also kann.
Ne? Das macht mir dann schon ein bisschen Sorgen und das ist dann schon so fast so ein bisschen dieses Dystopische, was man jetzt so, ich weiß nicht, bei iRobot, ich bin ja so unbefilmt, aber bei iRobot war es ja auch so, wo man sagt, okay, das ist so am Anfang ein kleiner Helfer, die einem natürlich das Leben erleichtern, was dann aber schon viele Probleme vielleicht mit sich bringen kann. Und spannend, werden wir auf jeden Fall beobachten müssen und wenn es mal nicht überlastet ist, werde ich mich da auch auf jeden Fall damit auseinandersetzen.
Dazu muss ich sagen, diese Gespräche haben es wahrscheinlich schon einige Leute geführt. Ein Kollege hat es damit verglichen, gut, das war wahrscheinlich der Einbruch der Lehrerrealität mit Einführung des Internets und mit Abschaffung der Büchereien. Im Endeffekt war wahrscheinlich eine deutlich größere Zäsur im Lernalltag, als die Universitäten im Endeffekt Schulen ihre Büchereien oder ihre Bücher abgeschafft haben, also dass du nicht mehr, dass dein Wissen nicht mehr aus Büchern rausgeholt hast, sondern genau, einfach aus dem Internet. Und ich glaube, das war ein tiefgreifenderer Schritt als jetzt der OpenGL oder OpenAI-Bot.
Das würde ich anders sehen.
So hat, glaube ich, jede Generation. Meinst du wirklich, dass dieses Wissen immer
doch,
in der
du
Hand
musst
haben?
Ja, ich glaube, der große Unterschied ist ja immer noch, klar, wir haben Zugriff auf das ganze Wissen. Das hatten wir aber mit Bibliotheken so gesehen auch. Aber die Leistung, dass du die einzelnen Informationsteile nimmst, dir selber die suchst, dann für dich rausnimmst, was brauche ich davon? Dieses Selektieren und Extrahieren von diesem riesigen Berg an Wissen, das ist auch diese geistige Eigenleistung. Natürlich gibt es zu einem Werk, sage ich jetzt mal, im Deutschstudium über ein Werk von Franz Kafka gibt es 100 Bücher, sage ich jetzt mal. So, aber ich muss aus diesen 100 Büchern muss ich mir die passenden Informationen zusammensuchen, mit meiner eigenen geistigen Eigenleistung verknüpfen und das dann zum Gesamten. Und das extrahieren, rausnehmen, was ist sinnvoll, was passt zusammen, das war ja immer noch eine Eigenleistung. Und mit dem jetzt, mit dieser künstlichen Intelligenz, habe ich gar keine Eigenleistung mehr. Weil da schreibe ich hin, ich will was zu William Shakespeare und seiner Beziehung zu den Frauen im, keine Ahnung, 16. Jahrhundert. So, ein Aufsatz, ich hätte gern 6 Seiten. Da ist keine geistige Eigenleistung mehr dabei. Und diese ganze Recherche, was im Internet, das hat es vereinfacht. Das hat es auf eine gewisse Art und Weise aber auch wieder komplizierter gemacht, weil du nicht mehr weißt, was ist eine sichere Quelle, wie zitiere ich es und so weiter. Also da das sehr facettenreich.
Ich habe vorhin, um das nochmal, ich sehe das schon auch, aber man muss sagen, das Wissen, früher war es noch eine Kunst, Wissen selber zu haben, da wurde noch abendelang drüber gestritten und diskutiert, weil man über den Sachverhalt selber nicht recherchieren konnte, weil man nicht in der Bücherei war, sondern man hat dann irgendwo versucht, alles zusammenzuklauben und Leute an, da ist der Opa angerufen worden, Opa weiß, wie das ist, im Endeffekt, ne? Das hat sich mit der Einführung des mobilen Internets und das Wissen immer vor Ort zu haben, hat sich das komplett aufgelöst. Also, und das war, fand ich, ein ganz gutes Statement. So hat jede Generation oder jede Gesellschaft irgendwo so ihre Zäsuren. Und ich finde es krass, dass ich das so, dass für mich dieser OpenAI-Bot im Moment so eine Zäsur für mich ist, weil ich weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Ich fand, du hast schon einen super Ansatz gebracht, zu sagen, weißt du, dann geht man halt mal nicht auf die großen Themen, sondern geht man mal wirklich auf Feucht oder auf Althoff. Weil ganz ehrlich, da kann dir der OpenAI-Bot auch nicht helfen. Und da wirst du dann trotzdem geschult darin, sowas zu machen. Weil für mich ist es immer noch eine wirklich wichtige Kompetenz, auch wenn man bei großen Themen dann vielleicht so Pauschalthemen da den Bot ganz gut nutzen kann, muss man sagen. In deiner Arbeit, wenn du dann, was weiß ich, Einzelhandelskaufmann bist und musst dann für dein eigenes Unternehmen eine Entscheidung treffen, da kann dir der OpenAI-Bot auch nicht helfen. Ne? Oder wenn du bei Siemens Spezialist bist für Kraftwerktechnik im Endeffekt, dann wird er dir auch nicht mehr helfen können, sondern musst du was plötzlich dann doch wieder durch Eigenleistung. Also sobald du tief genug drin bist in dem Thema, kann dir so ein Bot nicht mehr helfen. Und deswegen ist diese Kompetenz, glaube ich, immer noch einfach. Aber das Bildungssystem, sowohl die Uni als auch die Schulen, die ja dann doch normalerweise probieren, einen Grundstamm zu stellen, und da kannst du halt nicht immer nur auf lokale Minimalgebiete eingehen, für die wird es interessant, das Ding schreibt mir halt eine Homepage, schreibt mir ein kleines Programm zum Dartspielen. Ich habe geschrieben, schreibt mir ein Programm zum Dartspielen in JavaScript und der programmiert mir das runter und dann blinken Zahlen auf und die muss ich halt dann auf der Dartscheibe werfen und dann gebe ich ein getroffen oder nicht getroffen und er gibt mir Punkte drauf. Das hat er mir geschrieben, als ich gesagt habe, schreib mir ein kleines Dartprogramm.
Hast du das schon geschrieben, das schon, weil wir eine Dartscheibe in die Lehrerküche hängen? Hast du es deswegen geschrieben? Okay.
Ja, genau, wäre mal eine schöne Geschichte.
Kicker,
ne?
Aber ich habe gesagt, Kicker nimmt zu viel Platz weg. Aber so eine Dartscheibe einfach und mal zum Entspannen, so ein paar zum Runterkommen.
So diagonal durchs Lehrerzimmer.
Genau, oder halt dann, wie sich manche Schülerinnen immer vorstellen, mit Bildern dann von den Schülerinnen, die einen Nervengrad halt an die Dartscheibe ein bisschen draufwerfen.
Genau, ja, das fände ich eine schöne Geschichte.
In der Jugendsprache schnell Kappa, nicht, dass das jemand ernst nimmt, von daher. Dementsprechend Kappa.
Genau, Kappa. Im Übrigen, machen wir gleich wieder einen Spoiler. Wir sind ja gut im Abspielen von Spoilern. Du probierst ein paar Mal, dir den Bot anzuschauen und dann das unterhalten wir uns nächste Stunde nochmal drüber. Weil ich finde es super spannend und alle, die es noch nicht ausprobiert haben, ohne Mist, legt euch so einen Link aufs Handy und sucht die Grenzen. Ich habe mich mit einer Juristin unterhalten, die hat relativ speziell im Endeffekt eine Richterin, hat ein paar spezielle juristische Fragen gestellt, konnten sehr gut beantwortet werden. Und wie gesagt, ich habe alles möglich. Ich hab mit dem philosophiert. Ich habe über Liebe, über Sinn des Lebens und so weiter diskutiert. Also, das ist super interessant.
Wenn du
mal ins Lehrerzimmer kommst,
wir könnten uns auch einfach so unterhalten. Also du musst jetzt nicht mit einer künstlichen Intelligenz. Also das klingt jetzt schon sehr traurig. Also wenn du möchtest.
Dann habe ich aber, Michi, dann habe ich wenigstens eine Intelligenz, wenn ich mich
also
mit jemandem unterhalte.
Also wenn du mit einer niedrigeren IQ-Stufe und banalen Antworten nicht zufrieden geben kannst, komme ich gerne mal bei dir vorbei mit dem Kaffee und wir können einfach mal quatschen, wenn du willst. Das klingt nämlich sehr traurig gerade. Also
einfach, okay, ja, das stimmt schon, ja, wenn ich in meinem Kapuff sitze.
Ja, man muss nämlich auch dazu sagen, um mal ein bisschen zu spoilern, ich habe dich mal besucht in deinem Kapuff, wie du es so schön nennst, und es war wirklich ein trauriger Abend, weil da steht dann auch noch so ein Stoffaffe, so als einziger Freund, der dann noch da sitzt. Dann so eine große Kaffeetasse und dann so ein kleiner, beengter Raum für einen relativ großen Menschen. Also ich war kurz davor, dass ich einfach mal so einen Arm nehme und sage, komm mit dich raus an die frische Luft.
Dave, ich rette dich, Dave, komm mit raus.
Ich habe es nicht geschafft, von daher. Aber nee, Spoiler. Ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, wir sollten vielleicht die letzte Folge nochmal anhören. Vielleicht haben wir da auch noch irgendeinen Cliffhanger, aber den greifen wir dann auch an. Ich frage einfach die künstliche Intelligenz, ob sie mir eine Podcast-Folge schreiben kann zum Thema Lehrer und Lehrerberuf und künstliche Intelligenz. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Und das tragen wir dann einfach vor.
Das machen wir, genau das machen wir, Michi. Wir stellen uns beide Fragen einfach, die uns jetzt vielleicht für den nächsten Podcast interessieren und lassen über den OpenAI Chatbot im Endeffekt uns mal einen Themenbereich dazu aufarbeiten und das tragen wir dann vor und diskutieren darüber, was wir davon halten. Das ist doch mal
und
eine
Fragen,
coole Aufgabe.
Die immer aus der Community kommen, die können wir einfach an die künstliche Intelligenz weitergeben. Das heißt, diese neue KI ist jetzt unsere Sekretärin oder unser Sekretär. Das heißt, wir müssen das. Ja, ist ja perfekt.
Weißt du, was cool ist? Auch noch. Ich meine, das muss man dazu sagen, man muss sich da registrieren. Das heißt, du bekommst auch andere Antworten als ich, weil ihr stellt
ja
ein Charakterprofil von
dir. Ja, jetzt
wird es
wieder gruselig. Bei sowas hört es dann wieder auf. Also ich meine, okay, das kann schön und gut sein und ich bin auch fest davon überzeugt, dass meine Daten sowieso überall sind und ich finde es auch nicht schlimm, weil ich habe nichts zu verbergen und ich denke da immer an das Gute im Menschen. Aber da ist das dann auch schon wieder, wenn die dann. Aber wir lassen uns da überraschen. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was da rauskommt. Von daher. Genau. Ja, ich habe auch noch was für dich.
Genau.
Zwei Sachen. Und zwar, ich bin Insta über was gestolpert. Und zwar, ich weiß nicht, ob das dir auch angezeigt worden ist, beziehungsweise bei mir haben es auch, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ein wenig unreflektiert viele meiner Freunde oder jungen Lehrer geteilt. Und zwar hat da ein Zitat die Runde gemacht, dass rund 49% der neuen Lehrkräfte die Schule innerhalb von 5 Jahren nach Stellenantritt wieder verlassen. Genauso habe ich auch reagiert, weil ich habe mir so gedacht, das ist aber eine heftige Zahl. Mhm. Das war so ein Screenshot.
49%
der neuen Lehrkräfte 49%. Die Schule innerhalb von 5 Jahren nach Stellenantritt wieder verlassen. So, und so habe ich auch geschaut, so fragend, überrascht und so, das ist richtig heftig, vielleicht kommt daher der Lehrermangel. Und dann habe ich mich da mal nämlich ein bisschen genauer damit beschäftigt, weil ich habe mir so gedacht, das kommt mir, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir die AI das vielleicht nicht machen würde, einfach mal ein bisschen die Quellen anschauen. Erstens, wenn man es genau anschaut, das war die Neue Zürcher Zeitung, also aus der Schweiz. Also das NZZ, schon mal das Erste, okay. Es betrifft jetzt nicht, ich habe dann auch nicht genauer geschaut, ob die auch diesen Beamtenstatus haben. Es wurde dann auch nicht geklärt, ob deswegen Weiterbildung nur für rübergehend und so weiter war. Aber da einfach mal vielleicht auch der Tipp, nicht alles, was immer so krass ist, einfach nehmen und teilen. In Bayern ist es nämlich nicht so. Ich habe mich dann da nämlich beim Deutschen Schulportal schlau gemacht. Es fehlen, wie viele LehrerInnen, glaubst du, fehlen in Deutschland nächstes Jahr, laut einer Prognose des Deutschen, wie viel?
50.000.
Ah, nah dran.
50.000.
Es werden 40.000 so LehrerInnen werden fehlen und jetzt vom Deutschen Schulportal die Zahl, was ich wahnsinnig erschreckend finde.
Auf wie viel Schule? Auf wie viele Schulen, weißt du das?
Und Berlin zum Beispiel, ja.
Ganz kurz, von der KM-Seite Bayern, in Bayern gibt es mehr als 6.000 Schulen. Das heißt, soll ich dich rechnen lassen?
Ich sehe dich schon tippen. Also
und vor allem, ich weiß, dass du nicht der beste Mathematiker bist. Also ist in Ordnung, 6,6 Lehrerstellen pro Schule,
genau, und jetzt das kommt aber hin. Es gibt eine große Diskrepanz, weil in Berlin sind nur 60% der ausgeschriebenen Lehrerstellen besetzt für dieses Schuljahr. Das ist schon auch, wenn du überlegst, die haben es nicht geschafft, naja, in Berlin,
nur 60%.
Die haben es nicht geschafft, auch mit Quereinsteigern, mit Master- oder Diplomstudenten, gerade auch in Physik, IT oder so, das zu stemmen.
Darf ich dir mal, also wenn wir nachher abgeschaltet haben, dann kommuniziere ich dir mal meine Meinung zu Berlin. Aber das kann ich jetzt hier nicht öffentlich kundtun. Vielleicht ein anderes Bundesland wäre dann vielleicht interessanter, weil für mich ist Berlin sowieso im
Ich kann dir auch sagen, in Bayern sind es ein paar hundert, laut Aussage. Also ein paar hundert Stellen, die in allen Schulen nicht besetzt werden konnten, wo ich sage, okay, das ist in Ordnung. Was aber auch daran liegt.
Achso, die andere Zahl, war deutschlandweit 40.000 Stellen.
Ja.
Ich dachte schon, okay. Nee,
das also war deutschlandweit. Das war vom Deutschen Schulportal. Okay. Und was auch ist,
ja, das interessiert mich, weißt du, das ist immer das, wo da habe ich keinen Einblick rein. Wenn man genauso wie diese deutschen Zahlen, das fällt mir unglaublich schwierig bei allen, bei vielen anderen Themen muss ich sagen, interessiert mich Deutschland wirklich, aber bei der Schule, nachdem das so krass Ländersache ist und das ist so krass Ländersache, dass ich halt wirklich nicht sagen kann, ist das jetzt viel oder ist das wenig. Und in Bayern kenne ich mich halt aus, weil es halt eine Eigenart ist. Ja, und dann kann ich, da habe ich auch so eine Einschätzung, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches Schulsystem jetzt in NRW herrscht. Oder also,
wenn wir da Hörer Hessen haben, einfach bitte uns gerne Feedback geben. Du bist einfach ein bayerischer Lion, Lions Quest.
Genau. Wobei der André hat mich ja schon über das Schulsystem aufgeklärt. Das hat er noch. War eine gute Folge, insofern habe ich da so ein bisschen Ahnung.
Die Studienzahlen gehen auch wieder zurück. Das muss ich auch immer sagen. Also,
was?
Ja, 2017, ja, immer noch.
Immer noch.
2017 in Bayern.
In Bayern oder in Deutschland.
2017 waren es 8.127 Lehramtsstudenten und jetzt bis 2021 sind es um 7% runtergegangen. Und um das abzuschließen, bei mir ist das immer ein Riesenrätsel. Ich meine, ich glaube, man merkt uns an, und wir versuchen es ja auch immer, es ist echt für alle da draußen, es ist der coolste, erfüllendste, abwechslungsreichste, tollste Job der Welt. Und dass man sich da so abschrecken lässt von so Horrorgeschichten, teilweise Erzählungen, die nicht stimmen. Ganz oft Lehrer haben es, dass sie gern schimpfen und eher das Negative sehen.
Aber vergiss nicht, Michi, diese Zahlen sind immer katastrophal. Du weißt es selber, vor 5 Jahren, vor 6 Jahren im Endeffekt sind die 1-0er nicht genommen worden.
Ja, das stimmt.
Jetzt ist schon eher 7 Jahre her. Das weiß ich noch, wo der Bayerische Realschullehrerverband darum gekämpft hat, wenigstens die jahrgangsbesten 3 Leute einstellen zu, egal ob Leute gebraucht worden sind, aber von dieser Zahl 0 wegzukommen. 0,9 Neueinstellungen in Deutsch bei 1,0. Das sind diese Horrorzahlen, wo wirklich auch die Allerbesten sagen, also wenn ich unter den besten 10% bin, bekomme ich einen Job. Das ist dieses Riesenproblem, dass diese Ausschläge, diese Wellenbewegungen uns einfach immer wieder sind wir wieder im gegenläufigen Zyklus, das nehmen sie dann in den nächsten 10 Jahren wieder alles, was bei 3,5 noch nicht auf dem Baum ist, einfach, ne? Das ist, und alles, und dann hast du wieder die ganzen 3,5er mit drinnen und dann studieren wieder unglaublich viele Leute Lehramt und dann geht es wieder auf die 1,0 runter.
Wie dann diese Horrorgeschichten entstehen, weil dann machen wieder einige diesen Job, obwohl sie den Job nicht mit voller Leidenschaft und mit vollem Herzblut machen. Und das merkst du dann natürlich, wenn du dich jeden Tag in diese Schule schleppst und dann nicht voll dahinter stehst und eigentlich nicht so gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitest und deren Probleme eher auch Probleme für dich sind, anstatt dass dir das Spaß macht, denen zu helfen und so. Aber naja, das ist ja nicht unser Problem. Und
ja, wäre eine tolle Sache, wenn man das irgendwie abschalten könnte, beziehungsweise du kannst natürlich niemanden verbieten, Lärm zu studieren, dann wären es wieder zu viele und das führt halt dazu, dass es dann halt wieder zu diesen Gegenbewegungen kommt. Aber eine Lösung dafür ist, finde ich, auch unglaublich schwierig. Es haben manche Leute gesagt, du musst ein Einstellungssystem machen.
Oder früher die Leute ins Klassenzimmer stellen. Man merkt ganz schnell irgendwann, wenn du in ein, zwei Wochen vor einer Klasse stehst, dann kann das Beamtentum noch so viel Sicherheit bieten und dann kann die Besoldung noch so gut sein, aber du wirst merken, dass du das einfach nicht gerne machst und dass du das dann auch nicht durchhältst. Und deswegen ist meine Meinung da immer noch, wir brauchen da viel mehr Praxis. Man muss, ich bin Lehrer, das ist ein Praxisberuf, wir brauchen viel mehr Studenten, Studierende, früher in der Schule wirklich drinnen, in irgendeiner Form. Und wenn es nur ist, dass ich zwei Wochen mal einem Lehrer zur Seite stehe, haben wir schon oft gesagt, mal nur mitlaufen, ohne Praktikum, ohne dieses ganze Bürokratische, ohne dass es dafür Lehramtsprüfungseinträge oder irgendwas gibt. Einfach zwei Wochen such dir einen Lehrer, eigenverantwortlich, lauf mal mit dem mit, kurze Hausarbeit drüber, Erfahrungsbericht, 5 Seiten, fertig, aus. Aber dann ist der schon mal ein bisschen mit drinnen, aber ja.
Ja, oder Lehrwerkstatt halt, das ist auch eine.
Nee, das ist ein rotes
System. Das ist ein tolles System.
Finde ich nicht gut. Hier. Das ist.
Ach so, weil du.
Das sehe ich jetzt anders.
Weil der Michi hat kein Willkommen. Der Michi hat kein Willkommen.
Wir machen dann hier einfach so einen Aufruf für mich. So ganz traurig, dass der kleine Michi.
Genau.
Ich hätte gerne eine Lehrwerkstatt. Ich würde gerne einfach meine Begeisterung teilen und ich habe auch Hobbys. Ich habe auch eine neue Eisenbahn. Also ich habe mir jetzt einen neuen Bahnhof gekauft. Ich kann einfach mal auch mal die Lokführermütze aufsetzen und.
Und du wärst so ein guter, ich bin mir sicher, dein Lehrwerkler wäre so gut. Du würdest da so viel Begeisterung mit rüberbringen. Bin ich mir ganz sicher.
Wie versucht übrigens die Politik, das auszugleichen? Hast du es mitbekommen? Was unsere Bildungsministerin? Soll ich dich fragen, wer es ist? Weißt du das? Wer die Bildungsministerin?
Die Frau Schawan, nein, ist sie nicht mehr, oder?
Die Frau Stark-Watzinger?
Keine Ahnung.
Nein. Ich auch nicht. Ich war mir jetzt auch gerade, wo ich es gelesen habe, in der Vorbereitung.
Aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil unser Bildungs- und Kultusminister nennt sich nämlich Piazzolo und den kenne ich und der anderen haben uns einfach nichts zu sagen.
Aber es war nur ein Vorschlag. Was macht man in der Politik immer? Und da merkt man, dass die Politik auch eher aus der Wirtschaft kommt. Richtig.
Geld reinschütten.
Hast du es mitbekommen? Einfach, und das möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Folge noch von dir wissen, was du davon hältst. Ich habe nämlich mit meiner Frau darüber diskutiert. Leistungsprämien für Lehrer. Was hältst du davon? Und
gibt es ja in gewissem Maße schon im Endeffekt für außergewöhnliche Engagement und so weiter. Finde ich brutal schwierig, weil ich nehme das Geld immer und investiere es dann in Bier und spende das dann normalerweise auf einer Lehrerveranstaltung, weil ich der Meinung bin, das habe ich jetzt nicht selber verdient, sondern das ist meistens irgendwo ein Teil des Kollegiums und dann möchte ich es auch wieder zurückgeben. Ich finde es relativ schwierig, sowas zu vergeben und vor allem fängt es dann an nach irgendwelchen Algorithmen zu suchen, wie kann ich jetzt diese Leistungsprämie bekommen und hake den dann ab und hänge nicht mehr in mein Herzblut rein und lasse dann einfach unpopuläre oder nicht gesehene Tätigkeitsbereiche außen vor. Deswegen ganz schwierig. Wenn sich jemand unglaublich engagiert hat, ein neues Projekt in die Bahn geworfen hat, wie, ich sage jetzt mal du, wie mit der Sommersportwoche, finde ich, du hast sehr, sehr viel Zeit da rein investiert und hast da viel Herzblut reingesagt, das ist für mich ein Punkt, wo man sagen muss, das kann auch wirklich honoriert werden, anstatt den alten Stiefel immer weiter zu treten einfach. Ne? Das sollte meiner Meinung nach aber auch nicht in einem vierstelligen Bereich sein, sondern das sind Anerkennungswerte, wo man mal sagt, hier, was weiß ich, 200 Euro oder was auch immer für dich einfach, ne? Weil ich fand es toll, dass du das gemacht hast. Das wird deine Arbeitsstunden nicht aufwiegen und das darf man auch nicht auf die Stunden runterrechnen. Aber es wäre so eine kleine Geste. Und also wenn es dann viel wird, wenn die Leute anfangen damit zu arbeiten, im Endeffekt damit zu kalkulieren und sagen, hey, jetzt habe ich aber so viel gemacht, jetzt kriege ich keinen Bonus. Das, glaube ich, schafft unglaublich viel.
Also ich habe es auch gleich gelesen und hatte ähnliche Gedanken. Und vor allem, was für mich immer dieses Schwierige ist, da musste ich an mein EWS-Examen zurückdenken, wie misst du denn Leistung? Mhm. Also was ist genau und wie misst du dann die Leistung bei Lehrern? Ist es dann?
Ja, stell dir mal vor, der Beste mit dem besten BWR-Abschluss bekommt 150 Euro. Also das kann es ja nicht
oder
sein.
Oder ein Pokal,
also,
aber den kriegst du dann auch nicht. Also das.
Also. Ich sag's dir nochmal, ich hatte keine 5 und 6 in der Abschlussprüfung, nur 1 bis 4, das war's. Und das finde ich eine honorable Leistung. Okay, ich hatte nicht den besten Schnitt, aber nur 1 bis 4 rauszubekommen, finde ich, ist auch eine gute Leistung.
Der aus 1 und 4 besteht. Also ich finde einfach...
Ich habe hier schon ein paar.
Also ich finde es auch einfach dieses zum Messen, und ich finde, das spaltet ein bisschen, weil du das gesagt hast, wenn bekannt wird, es geht um Noten, um Abschlüsse, ja, dann, wenn ich überlege, dann gebe ich halt tendenziell die bessere Note her. Geht es darum, dass ich mich außerschulisch irgendwie einbringe? Mhm. Ja gut, dann vernachlässige ich mein Kerngeschäft und schaue halt, dass die Außenwirkung stimmt. Und laufe halt während meiner Unterrichtszeit durchs Schulhaus, Ratsch, mach da, alles so ein bisschen halbschadert, ohne dass ich was ganz mache, ist das Nächste. Und das war ja dann auch, was dann große Kritik kam, darum wird es auch nicht so durchgesetzt. Das ist auch ein wahnsinnig hoher Aufwand. Du brauchst ja eigentlich irgendjemanden, der sich nur darum kümmert, welcher Kollege oder Kollegin jetzt gerade eine Prämie verdient hätte. Warum? Das muss ja natürlich wieder reguliert werden. Da muss ja irgendwelche Tabellen oder etwas geben. Es ist fehleranfällig, weil wie willst du denn das?
Und wirklich transparent darf es auch nicht sein. Wenn es intransparent, dann führt es wieder zu mehr Frust als irgendwas anderes. Aber wenn du es transparent machst, dann hakt man halt einfach nur die To-Do-Liste ab, um seinen Bonus einzustreichen. Das ist auch Quatsch. Also das ist sehr, sehr schwierig. Andererseits, wenn man einfach sagt, ich habe es gerade zwar negativ gesehen, aber sag mal, die Kernfächer oder die Abschlussprüfungsfächer werden einfach, der Beste bekommt 200 Euro.
Nee, das, also ich kann jetzt ganz schnell sagen, warum das überhaupt nicht funktionieren kann. Ich gebe dir ein Beispiel aus der Praxis. In Deutsch, der Deutschlehrer, der den Französisch-Teil hat, die sind sprachlich normalerweise besser, weil sie einfach eine weitere Sprache haben, wo sie sich öfter mit Sprache damit befassen. Mhm. Und das ist einfach nachgewiesenerweise, dass die besser in der Deutschabschlussprüfung sind. Und da kannst du dich noch so reinknien, und das macht jeder der Kollegen, dass es sein Bestes gibt, die Klasse darauf vorzubereiten. Aber wenn du jetzt eine Klasse hast, Mathe, die sind sprachlich meistens schlechter. Von daher weiß ich nicht.
Mhm. Ja, schon ausgehebelt. Ne? Bei uns, beispielsweise bei BWR wird es gehen.
Ja.
Ne, wir haben drei BWR-Klassen, der Beste bekommt 150 Euro. Why not? Mein, das mit dem Pokal, das ist, hast du zwar gerade humoristisch gesagt, aber im Endeffekt ist es doch so. Also im Endeffekt ist es ein Vergleich, und es spornt, mich hat es angespornt, die Klasse hat es angespornt. Es würde vielleicht dazu führen, dass du nicht mehr, dass du gerade die Leute, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, eher durchfallen lässt. Weil du sagst, ich, also ganz ehrlich, mit einem Kandidaten, der zwischen 4 und 5 steht, den schmeiß ich lieber raus und lass den durchfallen. Kriegt da lieber die 6 im Endeffekt, dann soll der nächste Lehrer es mit dem probieren. Mein Schnitt zieht es nach oben, ist dann vielleicht nicht mehr die ganz nette Art.
Aber zu dem Thema, was ich mir da schon mal überlegt habe, mein System, das ich immer noch so gut finde, auch weil ich großer Fan bin, deine Frau wird sich jetzt gleich wieder freuen, ist ähnlich wie so dieser Hauspokal bei Harry Potter, dass du einfach sagst, okay, jede Klasse hat zu Beginn des Schuljahres 100 Punkte oder 100 Bienen bei uns an der Schule. Und wenn sich einer aus der Klasse oder die ganze Klasse daneben benimmt, also jetzt nicht, weil mal Dreck am Boden liegt oder so, aber da gibt es eine klare Tabelle, wenn einer aus der Klasse einen Verweis bekommt, sind 10 Punkte weg, bei einem verschärften Verweis sind 15 Punkte weg. Jeder Hinweis sind 2 Punkte weg, und wenn es sonst irgendwelche weiteren Vergehen gibt, eines einzelnen Schülers oder der ganzen Klasse,
ich finde das kannst du so einfach, cool.
Das ist einmal hinsetzen, und wenn du das aber dann durchziehst, und wenn vor allem, aber das ist dann das Schwierige, weil in Hogwarts gibt es ja nicht so viele Kollegen. Du hast halt, das müssten halt alle, weil für den einen ist jetzt, wenn man einen mit dem Handy erwischt, ein Riesenvergehen. Für den anderen ist es vielleicht, hallo, der hat schon aus, der ist gerade auf dem Weg zum Bus und hat halt jetzt. Deswegen, du müsstest da halt so einen ganz klaren Katalog machen, welches Vergehen mit wie vielen Punkten. Oder was dann in der anderen Weise noch schön wäre, wenn du einen Schüler hast, der sich engagiert, SMV-Mitarbeit oder Leiten eines Projekts, Schülersprecherstelle, Initiieren eines Projekts, gibt 20 Punkte. Und dann machst du am Ende des Schuljahres immer für die ganze Jahrgangsstufe, vergibst du den Hauspokal, und dann sagst du, die 7b haben jetzt nochmal die Luisa, ist im Orchester und hat da 3 Weihnachtskonzerte gegeben, 30 Punkte für die 7BF, und dann jubeln sie alle. Ja, das habe ich mir mal überlegt.
Ja, fände ich ganz, ganz cool. Also, du bist ja ein Potterhead, weiß ich, aber das fände ich wirklich cool. Und dann wirklich sagen, zum Schluss, die beste Klasse fährt zum Beispiel noch eine Woche in Schulland.
Oder nach Hogwarts.
Ne? Einfach.
Ja, oder nach Hogwarts. Besen.
Genau. genau, so. Und jetzt müssen wir die Biege, aber mich jetzt müssen wir trotzdem die Biege schaffen. Wir haben schon ganz schön überzogen.
Wir haben so viel, weil wir uns so lange nicht gesehen haben.
Tolle Folge, wir haben so viel Das stimmt, ja. Wir haben es ja auch nicht gesehen. Ja. Wir haben ja auch was auszutauschen.
Ja, und
das
mir ist jetzt gerade noch was eingefallen. Genau. Nur zum Abschluss. Wirklich. Wir müssen auch nächste Folge irgendwann mal, wir wollten noch einen Draft machen, dass wir unser Schulpersonal zusammenziehen. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Das stimmt.
Also von daher, stay tuned.
Ja. Ich lasse das mal durch über ein Open AI-Bot laufen.
Das ist die Grenze.
Soll uns mal was
Wenn du sagst, mach mir bitte einen Draft für eine Schule, das bringt ja nicht zusammen.
Da musst du zu viel Insider von Informationen haben.
Aber auf jeden Fall, habt ihr ja zum Glück noch uns und nicht nur eine künstliche Intelligenz. Stell mal vor, irgendwann kann der einfach einen Podcast machen zu jedem Thema, das du willst und spricht dir. Ja, egal. Wir sind auf jeden Fall.
Ja. Ach so, ganz genau. Kurze Grüße gehen noch raus an die Paula, die hat nämlich lustigerweise in der Forster Projektarbeit bei uns geschrieben. Ja. Habe ich dir schon zugekreist, ne? Sau lustig, cool, Paula, danke. Ja. Grüße gehen raus.
Und Grüße gehen auch raus an alle, die uns dabei Fit4Ref empfohlen haben, als einen hörenswerten Podcast für Berufseinsteiger und Referendare auch. Vielen lieben Dank sehr dafür. Cool. Vielleicht schaffen wir es ja noch auf die Liste. Oder es liegt daran, weil wir 6 Wochen nicht aufgenommen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich nehme es auf meine Kappe. Ich ziehe mir selber, zehn Bienen ab und krieg halt dann. Vielleicht kriegst du dann wenigstens irgendeinen Pokal. Dann kriegst du einen Podcast-Hauspokal, da hast du 50-50 Chance.
Dann kriege ich auch mal den Pokal.
Genau. Und nächste Geschichte. Woche dann versprochen zu gewohnter Zeit. Und dann werden alle Spoiler und Cliffhanger werden aufgegriffen. Nicht? Wunderbar. Alles klar. Die letzten Worte hat dieses Mal, wie immer, der bezaubernde Dave.
Servus, mach's gut, habe die Ehre, ciao.